Es ist die Big Show 728 und wir schmeißen uns raus mit Tennis in einer wunderbaren, schönen Runde. Ich habe ihn am Wochenende sehr, sehr oft und lange und gerne gehört und er, das ist Markus Theil von Eurosport. Servus, Markus.
Ja, hallo Jens, servus.
Und Simon Graf höre ich immer gerne, auch wenn an diesem Wochenende nicht beim Lever Cup, aber Simon Graf in der Schweiz. Servus, Simon.
Hallo, und ich habe Markus auch gehört, ja. Also ich habe viel Lever Cup geschaut in der Nacht, ja. War mir, ist okay. Mir sonst nichts eingefallen.
Ja, mit Recht. Jetzt habe ich ganz, ganz viel gehört, auch von Andy Roddick und überhaupt und drumherum, was wie er den Lever Cup interpretiert, wozu die ganze Veranstaltung gut ist. Markus, du hast, wie gesagt, sehr, sehr viel kommentiert. Was ist der Lever Cup für dich? Auch nach diesen Tagen, jetzt nach seiner, ich glaube, es war die 8. Ausgabe.
Ja, das ist immer wieder verschiedenen Kategorien eingefügt. Also für mich ist der Lever Cup ein wirklich mehr als eine Exhibition, aber weniger als der Davis Cup aufgrund der fehlenden Tradition und der Nationalitätenregelung. Aber als Zuschauer und natürlich auch als Kommentator Beteiligter ist es ein Event, das mich als Tennisfan sehr zufriedenstellt.
Simon, ergänze oder widerspreche. Was siehst du im Lever Cup?
Also ich bin ja ein Gegner von Exhibitions. Ich habe absolut nichts am Hut mit Exhibitions. Und ich war eigentlich immer sehr skeptisch dem Lever Cup gegenüber. Und mir ist auch egal, wer da gewinnt. Also ist mir völlig egal. Also, und ich glaube, es haben auch schon alle vergessen, wer gewonnen hat oder wer gegen wen gespielt hat und so weiter. Aber ich finde ihn total unterhaltsam und ich finde es cool, wie die Jungs da miteinander interagieren und wie so. Es ist einfach so ich finde es eine gute, es ist ein guter Vibe. Und ich finde das irgendwie cool, dass man das geschafft hat, das auch im Leben zu erhalten nach der Karriere von Roger. Wobei man ja sagen muss, der Star ist immer noch Roger, dieses ganze Event, wenn man das geschaut hat. Das ist unfassbar, oder?
Bald abgelöst vielleicht vom Agassi noch, der, glaube ich, so, also für mich war er der Star dieser Ausgabe, auch wenn Roger dann natürlich da war und Steph Curry mit ihm, das war ein toller Moment, finde ich, bei Münzwurf da in der einen Night Session, aber Agassi für mich der heimliche Star dieses ganzen Events.
Ja, für mich dann auch, Markus, auch mit seiner Abschlussrede, die er gehalten hat, im Grunde genommen am Court, wo er sich bei allen bedankt hat. Ich fand das schon auch toll und diese Idee, und das hat Federer auch bei Andy Roddick gesagt und sicherlich auch beim Tennis Channel, die Idee, diese Generationen zu verbinden, also Rod Laver, Gott hab ihn selig, hoffentlich lebt er noch lange. Also das finde ich schon echt gut gelungen. Du hast Rod Laver noch da, du hattest früher Borg McEnroe, jetzt hast du Yannick Noah und Andrew Agassi und eben die ganzen Jungen, die wahrscheinlich, an Flavio Cobolli wird Agassi wahrscheinlich nie oder ziemlich sicher nie live spielen gesehen haben. Das, Markus, ist für mich auch ein nicht zu unterschätzender Aspekt, der mir gut gefällt am Lever Cup. Dir auch.
Ja, er kam ja gleich am ersten Tag gut raus, als Fonseca gespielt hat und dann wunderbar rausgearbeitet wurde, dass der ein paar Tage früher geboren wurde, als Agassi seine Karriere beendet hat, also irgendwie 19 Tage oder 12 Tage oder so. Das bestätigt das, was du sagst. Dieses Generationenverbindende ist jetzt für mich aber nicht das, was im Vordergrund steht, so schön es ist. Ich habe es gemerkt, wie es mich fasziniert oder mitnimmt dieses Jahr vielleicht sogar mehr als sonst oft, weil ich sogar über die Aufstellung nachgedacht habe, wie du dann die beiden Teams aufstellst, machst du ja normal nur im Fußball oder so. Und für mich ist eigentlich das Faszinierendere gewesen, neben dem Generationenverbindenden, wie sich die Spieler auch geöffnet haben und wir als Zuschauer gemerkt haben, dass sie es ernst nehmen, zumindest wenn sie auf dem Court waren. Also wenn Cobolli zum Beispiel in seinem Match sagt, er hat unheimlich Angst, die Vorhand Cross zu spielen, weil er weiß, was dann kommt und er traut sich nicht und es geht nicht. Und das und das. Und da, also das sind ja Offenbarungen, die du als Experte ja nie hörst während des Matches. Und solche Dinge haben mich einfach begeistert. Oder Taylor Fritz, der über Carlos Alcaraz redet. Oder auch dann Holger Rune, der sagt, das sind unmenschliche Vorhandbälle. Raft und Henman, die sich im Hintergrund drüber unterhalten, was da gerade passiert. Und das ist für mich als Tennisfreak begeisternd. Und wenn so viele Menschen daran Spaß haben, dann finde ich, kann es auch nicht verkehrt sein.
Das sehe ich, also Simon, komplett genauso. Wenn du siehst, was gleichzeitig in den gleichen Tagen in Chengdu und in Hangzhou, wenn man das so ausspricht, los war, nämlich gar nichts, dann ist das ja eigentlich eine Messe des Tennissports. Das ist wie früher in Österreich hatten wir einmal im Jahr in dem traurigen Bezirk, wo ich herkomme, die sogenannte Leistungsschau, wo alle Unternehmen, nicht nur, jedes Unternehmen hat dort irgendwas ausgestellt, egal ob es die Lampenfirma war. Und für mich ist der Laver Cup wie eine Leistungsschau des Tennissports. Es sind zwar, also Sinner war nicht da, Djokovic war nicht da, Ben Shelton war verletzt, der wäre da gewesen. Aber ich finde das schon für Leute, die nur ab und zu Tennis schauen, da finde ich den Laver Cup bockstark. Und ich kann aber trotzdem nichts damit anfangen, Simon, dass das Head-to-Head von Alcaraz gegen Taylor Fritz jetzt nur mehr 3-1 lautet. Oder können wir damit was anfangen? Ist das völlig okay? Weil die beiden haben es ja total ernst genommen.
Gute Frage. Ich finde, also ich finde es auch nicht gut. Ob schon, also ja, sie nehmen es ernst. Also ich bin auch sehr beeinflusst von Andy Roddick und seinem Podcast, der live vor Ort war. Und ich muss sagen, sie haben es wirklich auch gut hingekriegt, dass sie so die wichtigen Stimmen des Tennis in diesem Laver Cup vereint haben, oder? Also Roddick ist quasi mit seinem Surf-Podcast vor Ort, interviewt alle, McEnroe ist dort und so weiter. Also es ist so, sozusagen, sie haben so ein bisschen die Hoheit über den Diskurs haben sie erlangt, indem sie eigentlich all diese Leute dabei haben. Und Roddick hat immer wieder betont, wie ernst das die Jungs nehmen. Und ich nehme das ihnen auch ab. Also es geht auch ein bisschen um Geld noch, und es geht, ja, wenn du dann mit den anderen Jungs spielst, im gleichen Team, und ich denke schon, dass du da nervös werden kannst. Von dem her, also ich war wirklich fasziniert von diesem Event, und die große Frage war ja, kann das weiter existieren, wenn Roger nicht mehr spielt? 2022 war ja das Rekordjahr, und dann haben sie die nächsten 2 Jahre haben sie ein bisschen Minus gemacht. Und ich habe jetzt gelesen, in San Francisco haben sie irgendwie 38 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Das ist schon enorm. Und inzwischen bin ich überzeugt, dass die weitermachen. Also Rolex ist ja bis 2030 jetzt dabei, und das ist schon mal ein gutes Zeichen für dieses Event. Aber es ist klar, ich meine, es braucht natürlich gute Spieler, oder? Also es war für mich war es entscheidend, dass Alcaraz dabei war. Wenn du jetzt weder Alcaraz noch Sinner dabei gehabt hättest, hätte es schon ein bisschen Problem gegeben mit der Glaubwürdigkeit, oder? Also nichts gegen Coboli und Co., aber ja, und Mickelson und Opelka und so, aber du brauchst schon ein paar Stars. Also nächstes Jahr ist es in London, in der O2 Arena, das ist sicher vom finanziellen her der perfekte Standort, und ich glaube, das ist die meistgebuchte Arena der Welt. Multifunktional, und ich denke, da werden sie sicher wieder ja, ein paar gute Antrittsgagen auszahlen können. Vielleicht ist dann Sinner dabei statt Alcaraz, wer weiß.
Und Draper wahrscheinlich.
Draper, wenn er wieder gesund ist, genau.
Ja. Ja, bin ich komplett bei dir. Also Alcaraz, ich bin immer noch nicht, Markus, du hast ja kommentiert mit Patrick Kühnen, glaube ich, an deiner Seite. Ich habe immer noch nicht verstanden, wie er diesen Rückhandvolley gespielt hat, bei dem Mickelson einen Meter vom Netz entfernt steht und keine Chance hat, den Ball zu erreichen. Also ganz, ganz unglaublich. Aber, bitte, Markus.
Nein, ich wollte sagen, ich teile, das ist jetzt ganz, ganz intim, wir sind ja unter uns, hört ja keiner zu.
Hört eh niemand zu, genau, ja.
Ich teile so gut wie nie in unserer Familiengruppe, wir haben so einen Chat natürlich auch als Familie, also Großfamilie heißt es, ich teile nie irgendwas aus meinem Arbeitsalltag. Und das ist zum ersten Mal in vielen Jahren gewesen, dass ich gesagt habe, das müssen jetzt alle sehen. Also meine Familie ist verteilt überall in Deutschland und auch in den USA. Bitte schaut euch das an, auch wenn ihr meinen Kommentar dazu ertragen müsst. Ich mag das eigentlich gar nicht. Das muss man gesehen haben. Das ist so unglaublich. Also, weil der Mickelson geht da sogar hin. Ich meine, gut, wenn er sich richtig streckt, erwischt ihn vielleicht so vor dem zweiten Aufkommen, aber bringt ihn nie mehr zurück. Und das Interview danach mit Patchett, und dafür liebe ich eben auch den Tennissport, und es macht den Tennissport attraktiver. Ich finde die finanzielle Seite kritisch, und muss man schon sagen, weil es die Kluft noch vergrößert, so wie Champions League im Fußball. Wenn du da dabei bist, dann ist klar, ist in der Liga hast du einen Vorteil. Aber das beiseite gesehen, allein für den Ballwechsel hat es sich schon gelohnt, 2 Nächte durchzukommentieren.
Großartig, großartig. Ich habe noch eine Frage zum Laver Cup, und die, Simon, wenn du erlaubst, dann gerne auch deine Einschätzung, aber eher an den deutschen Kommentator Markus Theil. Alexander Zverev hat beide Matches verloren. Gegen Fritz keine Überraschung, gegen de Minaur finde ich schon. Er hat gegen Fritz jetzt nicht ganz fit gewirkt zu Beginn. Darf man da irgendwas reinlesen? Irgendwas?
Also zwei kurze Aspekte, wenn ich vorausgehen soll, aber ich würde gerne noch
Bitte,
Simons
bitte,
Meinung
ja,
hören,
bitte,
wenn er es
ja,
gesehen hat,
bitte.
oder was dazu sagen möchte. Erstens, ich fand die Aufstellung dämlich. Das sind wir wieder bei dem Thema. Ich hätte Mencik nicht spielen lassen, sondern Zverev da vorne spielen lassen. Wenn er dann verliert, ist nicht so entscheidend. Und hätte dann den Casper Ruud hinten spielen lassen im Einzel. Der war ja auch richtig sauer, fand ich, hat man ihm total angemerkt beim Interview. Das haben die auch dort so auch zwischen den Zeilen rausgehört, Todd Woodbridge und dergleichen. Kann man da was reinlesen? Also ich bin mir sicher, dass Zverev noch nicht topfit ist. Das hat man, denke ich, auch gesehen, dass er vielleicht von seinem Trainingsumfang auch nicht das investieren konnte, was er wirklich konnte, aufgrund seiner körperlichen Konstitution. Wir wissen ja alle, dass er das ein oder andere körperliche Problem gerade mit sich zieht. Auf der anderen Seite ist das vielleicht dann irrelevant, um seine weitere Form zu beurteilen, weil es ihm einen schönen, ja, so einen Meilenstein gesetzt hat. Wo steht er jetzt gerade, wenn er vielleicht mal sich rausgenommen hat? Und wie kommt er in der Gruppe auch an? Ich denke, das ist auch wichtig. Man hat unheimlich gut gesehen, wie ist der Respekt zwischen den Spielern. Ein Machatsch, der nur da stand, selbst wenn sein Landsmann gespielt hatte, der stand nur hinter ihm, hat kein Wort gesagt, und das als Tscheche. Das ist auch so ein Thema, was wir noch diskutieren könnten, Noah, ob das wirklich gut ist mit der Kommunikation zu den Spielern. Aber reinlesen, ich würde sagen, nicht übertrieben, würde ich jetzt überhaupt nicht überbewerten. Dafür ist es dann doch, glaube ich, ein gut bezahlter Schaukampf gewesen aus dem Blickwinkel raus gesehen.
Simon.
Sehe ich ähnlich, ja. Also klar, ich meine, dass Sascha Zverev nicht gerade eben auf dem Höhepunkt ist seiner Schaffenskraft, das wissen wir alle jetzt. Aber ich denke, ja, also jetzt müssen wir mal abwarten, wie es weitergeht. Oder?
Ja, meine 2 Cent dazu nur: für Sascha zählt nur noch ein Grand Slam-Titel. Alles andere ist ihm wurscht, und ich glaube, es ist so darauf mittlerweile verkrampft fokussiert. Ich glaube, der wird Probleme haben, sich jetzt auch. Jetzt spielt er diese Woche in Peking, könnte zum zweiten Mal in diesem Jahr erst gegen Sinner drankommen, und dann spielt er Shanghai, dann spielt er seine Six Kings, dann spielt er in Wien, wahrscheinlich Paris-Bercy. Also er hat ein massives Programm, aber ich bin gespannt, wie er sich da motivieren kann. Ich habe noch ein kurzes Thema, das darf nicht unerwähnt bleiben. Und das ist dieses Thema, das angesprochen werden muss. Und es ist ein trauriges Thema, aber wenn jemand mit 86 Jahren verstirbt, dann ist das jetzt auch kein großes Wunder. Markus, Niki Pilic, ich habe ihn persönlich ein paar Mal dann gesehen, als er Berater war, als Michael Kohlmann Davis Cup Kapitän geworden ist. Du, ich gehe davon aus, du hast ihn auch öfter persönlich getroffen. Magst du was sagen zu Niki Pilic, zu seiner überragenden Bedeutung, die er vor allem auch für das deutsche Tennis gehabt hat?
Ja, sehr gerne. Also wir haben ja auch eine Chatgruppe von unserem Wimbledon-Team, mit dem wir jetzt vor Ort waren dieses Jahr, und da wurde das natürlich auch gleich kommentiert und diskutiert, und das kann ich, glaube ich, schon verraten, dass Michael Stich sofort geschrieben hat, was für ein nicht nur ein guter Captain er war und dergleichen, und Spieler auch selbst früher, das darf man auch nicht vergessen, war ein super Tennisspieler, auch wenn man mal die alten Resultate durchwälzt, sondern auch was für ein großartiger Mensch er war. Und ich kann vielleicht diese kurze Anekdote erzählen, die mich persönlich betrifft, die es nicht viele Leute wissen. Meine erste Begegnung mit ihm, da war ich noch Student. Also es ist wirklich lange her. Gab es noch die Mark.
Okay, wir rechnen zurück.
Und habe den ein oder anderen Lira mir verdient in Italien als Tenniscoach in den Semesterferien für den Stefan Schaffelhuber und seine Tennisschule aus München. Wir sind immer nach Milano Marittima gefahren. Waren super Camps mit Erwachsenen, und An einem Tag hat es furchtbare Wettervorhersage gegeben und da hieß es also, am nächsten Tag wird kein Training stattfinden können. Wir haben auch leider keine Halle. Wir könnten aber ein paar Kilometer weiter fragen. Da ist allerdings das Thema, da sind ganz viele und so weiter. Also ich muss jetzt nicht so weit ausholen. Am Ende kam Folgendes raus. Niki Pilic hatte auch ein Trainingscamp im Nachbarort. Der hatte das genau dasselbe Problem. Und der wollte dann Plätze haben und hat die bekommen. Und als Gegenleistung hat er gesagt, kommt er und bleibt einen Abend für die Tennisgäste im Hotel bei uns drüben in Milano Marittima und steht allen Rede und Antwort. Und dieser Abend war so schön. Da war ich noch bei Weitem nicht. Wisst ihr, was ich meine? So ganz tief drin, ja, als Student mit 22 oder was, da hast du ja noch nicht diesen Blick zurück, auch den ich jetzt heute haben darf. Und das war für mich so grandios. Ich liebe es, wenn Menschen von ihren früheren Erlebnissen erzählen im Profisport. Und er war so empathisch, ja, der hat keine Frage, und wenn sie noch so blöd war, dumm beantwortet, sondern ist drauf eingegangen, hat sich Zeit genommen und hat sehr witzige Anekdoten erzählt und und ist auch länger da geblieben. Und das zeigt, was er für ein klasse Mensch damals schon war. Also ich rede jetzt hier von Anfang der 90er, ja, sind wir jetzt. Also das ist jetzt wirklich eine lange Zeit her. Und ansonsten, ja, ich glaube, damals darf ich mal belassen. Das hat gezeigt, was er für ein Mensch ist. Seine Erfolge sprechen hier für ihn. Genau.
Dann belassen wir das doch dabei. Simon, außer hast du auch ein Niki Pilic-Erlebnis?
Nee, damit kann ich nicht dienen. Nee, leider nicht. Aber da kann ich auch nichts mehr hinzufügen. Ne.
Dann lassen wir es dabei. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden. Tennis never stops. Es geht in dieser Woche in Peking und Tokio weiter. Männer und Frauen in Peking, Männer nur in Tokio. Das war die Big Show 728, Sportradio 360. Wir hören uns wieder am kommenden Donnerstag.